Die Gnade unseres Herrn Jesus Christus, die Liebe Gottes und die Gemeinschaft des Heiligen Geistes sei mit euch allen. Amen. Entschuldigung, trinken verschluckt. Unser Predigttext für den heutigen Sonntag steht im ersten Buch Mose im 22. Kapitel, die Verse 1 bis 14. Einige Zeit später stellte Gott Abraham auf die Probe. Abraham, rief Gott, hier bin ich, antwortete Abraham. Nimm deinen einzigen Sohn Isaak, den du lieb hast, und geh mit ihm ins Land Moria. Dort werde ich dir einen Berg zeigen, auf dem du Isaak als Brandopfer für mich opfern sollst. Am nächsten Morgen stand Abraham früh auf. Er sattelte seinen Esel und nahm seinen Sohn Isaak sowie zwei seiner Diener mit. Dann spaltete er Holz für das Brandopfer und machte sich auf den Weg zu dem Ort, den Gott ihm genannt hatte. Nach 3 Tagen entdeckte er den Berg in einiger Entfernung. Wartet hier mit dem Esel auf uns, wies er seine beiden Diener an. Der Junge und ich werden noch ein Stück weitergehen. Dort oben werden wir Gott anbeten und dann zu euch zurückkommen. Abraham nahm das Holz für das Brandopfer vom Esel und legte es Isaak auf die Schultern. Er selbst trug das Messer und das Feuer. Während die beiden zusammen auf den Berg stiegen, fragte Isaak, Vater, ja, mein Sohn, antwortete Abraham, wir haben Holz und Feuer, sagte der Junge, aber wo ist das Lamm für das Opfer? Gott wird für ein Lamm sorgen, mein Sohn, antwortete Abraham. So gingen sie zusammen weiter. Schließlich kamen sie an die Stelle, die Gott Abraham genannt hatte. Dort baute Abraham einen Altar und schichtete das Holz darauf. Dann fesselte er seinen Sohn Isaak und legte ihn auf den Altar oben auf das Holz. Abraham nahm das Messer, um seinen Sohn als Opfer für den Herrn zu töten. In diesem Augenblick rief der Engel des Herrn ihn vom Himmel. Abraham, Abraham! Ja, antwortete er, ich höre. Lass es sein, sagte der Engel. Tu dem Kind nichts, denn jetzt weiß ich, dass du Ehrfurcht vor Gott hast. Du hättest sogar deinen einzigen Sohn auf meinen Befehl hin geopfert, ihn nicht verschont. Da sah Abraham auf und entdeckte einen Schafbock, der sich mit den Hörnern in einem Busch verfangen hatte. Er holte den Schafbock und opferte ihn anstelle seines Sohnes als Brandopfer. Abraham nannte den Ort, der Herr sieht. Deshalb sagt man auch heute noch, auf dem Berg des Herrn, wo der Herr sich sehen lässt. Lieber Vater im Himmel, wir bitten dich, dass du unsere Herzen füllst mit deiner Liebe. Amen. Ihr Lieben, diese Geschichte fordert uns heraus. Hier wird Gott uns von einer Seite beschrieben, von dem wir ihn nicht so gerne sehen wollen. Aber trotzdem ist es Gott. Und im Neuen Testament steht, Gott ist Liebe und alles ist aus Liebe heraus motiviert. Auch diese Geschichte. Es gibt eine Bitte im Vaterunser, die uns vielleicht manchmal schwer über die Lippen kommt. Ihr ahnt vielleicht schon, welche das ist. Führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Kann Gott in Versuchung führen? Führt Gott Menschen in Versuchung? Die Antwort lautet ja und nein. Das Wort, das deutsche Wort Versuchung, hat im Wesentlichen 2 Bedeutungen. Die erste Bedeutung ist Versuchung im Sinne von Verführung zum Bösen. Das kann wirklich auch Versuchung sein. Und das ist die Art und Weise, die Gott niemals tut. Wenn einer, sagt der Jakobusbrief, versucht wird zum Bösen, dann sind das seine eigenen Begierden, die ihn versuchen zum Bösen. Aber Gott versucht niemanden zum Bösen. Gott möchte nicht, dass wir in Sünde fallen oder Böses tun. Aber es gibt eine zweite Art, die das deutsche Wort Versuchung beinhaltet, und das ist die Art Versuchung im Sinne von Probe. Wenn ein Automobilhersteller einen neuen Motor entwickelt, dann wird diese neue Motor nicht aus dem Versuchslabor sofort in Serie gebracht, sondern er wird getestet. Er wird auf den Probestand, auf den Prüfstand gestellt und muss sich bewähren in verschiedenen Tests, alleine und zusammen mit dem Auto. Und erst dann kann dieser Motor oder dieses Auto in Serie gehen, so bei allen anderen, zumindest technischen Geräten, ebenfalls der Fall. Und diese Probe oder diese Prüfung, damit müssen wir allerdings bei Gott rechnen. Petrus schreibt in seinem Brief, dass Gott unseren Glauben läutert, so wie man Gold und Silber im Feuer läutert. Und dahinter steckt die Arbeit eines Goldschmiedes, der das Gold befreit von Verunreinigungen. Und dazu muss das Gold oder das Silber, das Edelmetall, das Erz eine Weile ins Feuer gehalten werden, bis es dann flüssig wird und auch die anderen Metalle oder Verunreinigungen flüssig werden und dann getrennt werden können. Das darf man nur eine bestimmte Zeit, wenn man es zu lange macht, dann verschmilzt alles miteinander und dann kann man es wegschmeißen. Das heißt also, so sagt es auch das Wort Gottes, wenn Gott auf die Probe stellt, dann schafft er mit der Probe auch gleichzeitig ihr Ende. Das wird also nicht ewig dauern, aber manchmal fühlt es sich in der Praxis ehrlich gesagt so an. Es ist eine Zerreißprobe, auf die Abraham hier gestellt wird. Machen wir uns das mal klar, um was es hier geht. Abraham und Sarah, Abraham zunächst alleine, dann auch Sarah, haben die Verheißung von Gott bekommen, sie werden zu einem großen Volk werden. Abraham hat das bekommen, natürlich mit Sarah zusammen, dass er sie zu einem großen Volk macht. Ja, und wenn man ein großes Volk werden will, dann muss man natürlich auch Nachkommen haben. Und Abraham und Sarah haben ihr Leben lang, bis sie alt waren, hochbetagt und alt waren, auf diese Nachkommen, auf Isaak gewartet. Und als dann schon eigentlich alles nach menschlichen Ermessen vorbei war, hat Gott die Verheißung erfüllt und hat ihnen den Sohn der Verheißung Isaak geschenkt. Jetzt ist dieser Sohn herangewachsen, ist älter geworden, vielleicht so zwischen 10 und 12 Jahre alt. Und jetzt fordert Gott den Sohn der Verheißung, auf den sie ihr Leben lang gewartet haben, wieder von ihnen. Abraham hätte vielleicht denken können, ja, was soll das jetzt? Er hätte auch losgehen können mit den typischen Fragen, die wir haben, wenn wir auf die Probe gestellt werden, warum, wieso, weshalb? Gott, das kann doch nicht wahr sein, dass du mir das, was du mir verheißen hast, wo ich so lange drauf war, dass du mir das jetzt wieder nimmst. Doch keines dieser Worte hören wir aus dem Mund von Abraham. Wir kennen auch nicht, was in seinem Herzen vorgeht, doch das, was er sagt, lässt auf sein Herz schließen. Er geht Schritte des Gehorsams. Er tut das, was Gott gesagt hat. Aber er nimmt Gott auch ganz beim Wort. Wenn er seinen Knechten am Fuß des Berges dann sagt, bleibt ihr hier und wir gehen rauf auf den Berg, beten an und dann kommen wir wieder zurück. Eine prophetische Aussage. Der Hebräerbrief hilft uns ein bisschen dabei, denn er schreibt über Abraham, über seinen Glauben, dass er der Vater aller Glaubenden geworden ist. Und jetzt wissen wir auch, warum er der Vater aller Glaubenden geworden ist. Ein Vorbild im wahrsten Sinne des Wortes. Weil er Gott beim Wort genommen hat. Er sagt, der Hebräerbrief, Abraham rechnet es selbst in diesem Augenblick noch damit, dass Gott den Isaak von den Toten auferwecken kann und ihm wieder schenken kann. Er nimmt Gott beim Wort und deswegen kann er auch sagen, weil er auf Gott schaut und auf die Verheißung, die er ihm gegeben hat, die er nicht durchstreicht, so hofft und glaubt Abraham, wir werden raufgehen und wir werden wieder zurückkommen. Dann meinte nicht er sich und das Holz, sondern er meinte Isaak. Erstaunlich ist auch das Vertrauen, was Isaak seinem Vater gegenüber hat. Denn er fragt ja, Vater, wir haben Holz und Feuer, aber wo ist das Lamm für das Opfer? Und Abraham antwortet nicht, ja, mein Sohn, du bist das Opfer, sondern er sagt, Gott wird sich ein Lamm ersehen für das Opfer. Auch hier wieder der Glaube, dass Gott keinen Unfug macht. Abraham hat nicht mit einem Menschenopfer gerechnet oder übereingestimmt, sondern er wusste, dass Gott barmherzig, liebevoll und gnädig ist. Und dann, auf Messerschneide, ruft Abraham dann ihn an und sagt: Abraham, Abraham, ich habe deinen Gehorsam gesehen, du hättest deinen einzigen Sohn, den ich dir geschenkt habe, nicht verschont, um meinetwillen. Es ist eine wahre Zerreißprobe, auf die Gott Abraham stellt. Und es sind auch Zerreißproben unseres Glaubens, wenn wir in so eine Probe hineingestellt werden, wenn auch wir an den Fuß eines Berges geführt werden, auf den wir hinaufgehen müssen. Wo unser Herz, wo unser Glaube geläutert wird wie Gold im Feuer. Wir sehen mit der Geschichte von Abraham schon etwas hindurchleuchten. Du hättest sogar deinen einzigen Sohn auf meinen Befehl hin geopfert, wörtlich nicht verschont. Im Römerbrief im 8. Kapitel wird der Apostel Paulus schreiben: Gott hat seinen einzigen Sohn, Jesus Christus, nicht verschont, sondern hat ihn für uns alle dahin gegeben. Wird er uns mit ihm nicht alles schenken? Das, was Gott von Abraham und von niemandem fordert, hat er sich selbst vom Herzen abgerungen. Seinen einzigen Sohn, und hat ihn für uns alle dahingegeben, damit wir leben können und damit wir diese Proben bestehen können. Es gibt keine Garantie dafür, dass wir die Proben bestehen. Wir können geläutert werden wie das Gold, unser Glaube kann stärker werden, unsere Beziehung kann tiefer und enger werden, es kann aber auch schief gehen. Unser Herz kann hart werden, kann bitter werden. Und das, was den Unterschied macht, was über den Ausgang der Probe entscheidet, ist, in welche Richtung wir schauen. Die Richtung, in die Abraham geschaut hat, hieß Gott. Und auf sein Wort, auf seine Verheißung. Und darin ist Abraham wirklich der Vater aller Glaubenden, ein Vorbild im Glauben, dass wir in diesen Proben festhalten an Gott, an das, was er schon gesagt und getan hat. Und dabei schauen wir, und das ist vielleicht sogar noch ein Vorteil, wir wissen, dass Gott in Jesus Christus dieses Lamm Gottes geworden ist und das Opfer auf sich genommen hat. Und so wissen wir auch, alles, was Gott uns fordert, schenkt er uns tausendfach wieder. Aber er möchte unser Herz frei haben von allem, wo wir andere Götter neben Gott setzen. Denn hier geht es genau um das erste Gebot. Ich bin der Herr, dein Gott. Du sollst keine anderen Götter neben mir haben. Und ehrlich gesagt, wir Menschen haben die starke Neigung, relativ bald mal andere Götter neben Gott zu produzieren und neben ihn zu setzen. Das können Dinge sein in unserem Leben, an die wir unser Herz hängen, von denen wir insgeheim erhoffen, dass sie uns retten oder unser Leben zumindest absichern. Das können aber auch Menschen sein, vor denen wir im Geist oder manchmal sogar in natura niederknien und sie anbeten. Gott sagt: Ich will, dass du keine anderen Götter neben mir hast, weil niemand anders kann dich erretten. Niemand anders kann dir Leben geben. Niemand anders kann dein Herz ausfüllen, so wie ich. Ich bin der Einzige, der dir wirklich Leben und Liebe und alles, was du brauchst, geben kannst. Und das müssen wir manchmal in solchen Proben loslassen können. Dass wir das hingeben, woran unser Herz begierig hängt. Wir dürfen unser Herz an etwas hängen, ja, aber das soll Gott sein, der Vater von Jesus Christus. An ihn sollen wir unser Herz hängen, das soll das Einzige sein, woran wir hängen, damit wir uns nichts von anderen Dingen abhängig machen und uns gefangen nehmen lassen, sondern wir sollen frei sein. Und Freiheit haben wir nur in der Abhängigkeit von Gott. Gott hat alles hingegeben und deshalb können wir auch darauf antworten mit einer vollen Hingabe. Und Gott stellt uns auf die Probe, weil er sehen möchte, was in unserem Herzen ist. Er möchte das Schönste in unserem Herzen hervorbringen, doch dazu muss er uns freimachen von allem Dreck, der das Schöne verdunkelt, der das Schöne kaputt macht, der das Leben zerstört. Deshalb stellt er uns auf die Probe, nicht um uns zum Bösen zu versuchen. Das passiert, das schaffen wir ganz alleine ohne Gott. Aber das ist das Einzige, was wir ohne Gott wirklich schaffen. Abraham geht bis zum Äußersten. Und er reckt nicht die Faust gen Himmel und sagt, Gott, wie kannst du mir das nur antun? Aber es ist allzu menschlich und auch nachvollziehbar, wenn wir auch in solche Situationen hineinkommen und wenn wir die Faust manchmal gen Himmel recken und sagen, Gott, wie kannst du mir das antun? Gott hält das schon aus. Der fällt nicht sofort vom Thron, wenn wir das machen. Er hat in Jesus Christus ja das alles auf sich genommen, auch unseren tiefsten Hass. Aber er wartet darauf, dass wir auch unser Kreuz umarmen, so wie Jesus das Kreuz umarmt und getragen hat. Und Jesu Worte sind klar im Neuen Testament, wenn er sagt, wenn du mein Jünger sein willst und mir nachfolgen willst, dann fragt er uns, hast du mich lieber als alles hier in der Welt, als Vater, Mutter, Geschwister und andere Dinge? Er geht sogar so weit und sagt, du musst das alles hassen, nicht im Sinne von einer inneren Abwehr, sondern im Sinne von an die zweite oder dritte Stelle setzen. Das meint dieses Wort. Gott beansprucht den ersten Platz in unserem Leben. Er will die Nummer eins sein und dann wird sich alles andere in seiner Ordnung hinten anreihen und seinen richtigen Platz bekommen. Wenn Gott nicht die Nummer eins ist in unserem Leben, dann werden andere Dinge an erster Stelle stehen und dann werden sie uns retten müssen. Aber das können sie nicht, sondern nur einer kann uns retten, das ist Gott. Abraham lässt sich darauf ein, er geht den Weg bis zum äußersten Ende. Und mit dieser Geschichte hindurch leuchtet eben auf diesem Berg der andere Berg durch, Moria und Golgatha. Beide Berge sind einander zugeordnet. Die Ausleger sind sich nicht ganz einig, ob vielleicht sogar der Berg, auf dem Abraham Isaak opfern sollte und wollte, nicht der gleiche Berg ist, auf dem Jesus dann später das vollendet, was er in Abraham und Isaak angekündigt hat. Aber beide Berge befinden sich im selben Land, weil das Land Moria, das Abraham gewandert ist, ist das Gebiet Jerusalem und die Umgebung. Dort findet also beides statt. Gott kündigt es an und er erfüllt es aber selber, was er von keinem Menschen fordert. Gott ist kein zorniger Gott, der durch ein Menschenopfer oder Tieropfer zufriedengestellt werden muss, um seinen Zorn zu besänftigen. Sondern er ist einer, der uns frei haben will von Sünde, von Schuld, von allem Bösen. Und deshalb ringt er sich selbst seinen eigenen Sohn, sein Liebstes, von seinem Herzen ab. Und nur weil er das gemacht hat, weil er sein Liebstes gegeben hat, nichts von sich aufgespart hat, können wir auch das, was uns so lieb geworden ist, hergeben. Können wir auch loslassen, weil wir schon sehen, wir bekommen ja alles geschenkt mit Christus. Er will alles sein für dich, was du immer auch brauchen magst. Er will alles sein, er schenkt dir alles. Und deswegen können wir auch alles in dieser Welt loslassen. Wir müssen von keinem Ding, von keinem anderen Menschen erwarten, dass er uns geben muss, was uns nur Gott geben kann, sondern wir können getrost loslassen und das ist manchmal schon schwer genug, das loszulassen, wo wir denken, ohne das kann ich nicht leben, ohne denjenigen kann ich nicht leben. Gott möchte alles ausfüllen, dass wir frei sind in allen Dingen und dass wir dort seine Liebe erfahren. Wir können uns fröhlich bankrott erklären vor Gott, weil er uns mit allem beschenkt und reich macht in Jesus Christus. Nur deshalb. Ansonsten wäre das andere, wenn wir uns bankrott erklären, ohne die Hingabe Gottes, das wäre eine Farce. Es würde in einer Katastrophe enden. Weil wir Menschen brauchen jemanden, der uns bedingungslos liebt. Und Gott ist immer der Erste, der Ja zu uns gesagt hat. Und deswegen können wir auch zu den Bergen, auf die wir gehen müssen, die Berge der Probe, im Berg Moria, Golgatha sagen,
Ja, mit dir schaffen wir es. Amen.